Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 99, kurz vor der 100, Anfang Dezember. Pip, ich wollte heute eigentlich damit starten, dass ich wieder sage, wie sehr ich dich mag oder wie sehr ich dich nicht mag, aber jetzt ist auf einmal wieder alles grün. Kann ich mich jetzt wieder beruhigt zurückziehen und muss nicht mehr in meine Trading-Apps gucken?
Ja und nein. Also einerseits scheinen die Rationaleren jetzt den Dip zu kaufen. Also glaube ich zumindest, dass das rational ist. Die sagen, es hat sich ja vieles um bis zu 30% vergünstigt. Das zu nutzen ist vielleicht gar nicht so doof. Aber im Laufe der Sendung habe ich noch den Kontraindikator, so, warum es vielleicht doch Peak-Bubble gerade ist, was wir sehen. Und das ist jetzt nur kurz ein retardierendes Moment, wo es nochmal 5% hochgeht heute alles bei den Tech-Aktien. Aber insgesamt sieht es heute erfreulich aus. Ja. Es kann die Verluste lange nicht wettmachen, aber es geht immerhin in die richtige Richtung.
Dann haben wir für die Weihnachtsfeier die Einladung verschickt. Ich habe auf Twitter 400 Einladungen verschickt und muss ganz ehrlich sagen, also das wäre jetzt eher ein Scheidungsgrund gewesen als mein kleines NFT-Experiment. Also das ganze Wochenende. Daraufhin habe ich...
Wie kann man? Wie lange hast du denn dafür gebraucht? So schwer ist es ja. Also ich habe das gleich auf Instagram gemacht und das war auch nicht so schwer.
Ich habe schon so einen halben Tag gebraucht.
Aber wie läuft dein NFT-Experiment überhaupt? Dein Dingsbums hier, dein Viech ist noch nicht geschlüpft, oder?
Ja, also es ist noch nicht geschlüpft. Es wird wahrscheinlich erst am Ende der Woche oder am Wochenende schlüpfen. Ich bin in so einer Discord-Community, da sind 100.000 Leute drin. Dann gibt es in der Discord-Community, das ist ganz smart gemacht, gibt es so ein Chat mit Verified, da loggt man sich dann mit dem Wallet an und dann checken die, ob man wirklich so ein Ding hat. Da reden halt alle, die jetzt so ein Viech halt haben.
Und die glauben, sie bekommen auch alle noch eins.
Ja, beziehungsweise, dass das jetzt alles schlüpft und was da für Kooperationen passieren und wie viel das wert ist und was auch immer, ist natürlich, also...
Preis geht gerade runter. Du hast nur noch ein Gebot über zwei Ether für deinen...
Ja, das Gebot ist nicht so wichtig, sondern es ist eher der Floor und der Floor geht seit eigentlich hoch. Also ich glaube, okay, der Floor also ist...
Im Krypto-Universum gibt es keinen Marktplätze mehr, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, sondern man kann einen Floor einsetzen. Und das ist dann wichtiger als die Nachfrage, also das Gebot.
Mir wurde auf jeden Fall schon geschrieben, dass ich irgendwie 0,6 Ether oder so im Plus bin.
Weil du für 2,5 gekauft hast und jetzt das letzte Gebot 2 ist.
Mhm. Ja.
Das ist eine ganz neue Marktplatzlogik. Ich schenke dir zu Weihnachten vielleicht doch mal das Buch. Oder hast du es inzwischen gelesen? Who Gets What and Why?
Ich habe es tatsächlich hier rumliegen und habe es angefangen.
Ja, vielleicht das mal zu Ende lesen, wie Marktplätze funktionieren. So Supply, Demand, Angebot, Nachfrage, Preisbildung, Preisabsatzfunktion.
Ja, mal gucken. Ich bin entspannt. Es ist ein kleines Experiment. Ich finde es ganz interessant und bin ganz zuversichtlich. Mal schauen. Es hat uns auf jeden Fall Hörer gebracht und Diskussionen. Das kann man schon mal sagen.
Das heißt, in Episode 100 wird es, oder in der Weihnachtsfeier, wann wird es entlarvt oder hat tatsächlich entlarvt, wortwörtlich, ja.
Ja, mit ein bisschen Glück, Folge 100.
Okay. Ist ja sehr aufregend, wenn du nicht mal weißt, wann du deine Ware bekommst. Oder hast du jetzt deine Ware?
Es ist ein normales Christmas-Shopping dieses Jahr.
Und warum diese Verzögerung? Also warum kannst du nicht gleich den Avatar bekommen? Müssen die das noch bauen? Oder?
Ich weiß es nicht. Einfach Storytelling.
Okay. Ja, das habe ich mir sagen lassen, ist wichtig.
Mhm. Es gab auch schon den Versuch, dann wieder Leute übers Ohr zu ziehen. Und zwar hat jemand die Seite nachgebaut auf einer .NET-Domain. Und hat dann gesagt, hier kann man jetzt nochmal exklusiv 2000 kaufen für 0,3 Ether oder sowas. Und da ist auch, ja, der ein oder andere scheint da auch reingefallen zu sein.
Verstehe.
Ich weiß nicht, diesmal nicht.
Bei einer Kreditkarte könnte man sich das Geld zurückholen. Aber das ist ja nicht effizient. Krypto ist ja besser. Und das benutzen ja nicht nur Verbrecher. Aber auch. Aber auch Verbrecher.
Ja, wir werden es erfahren. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall.
Nicht alle Kryptotrader sind Verbrecher, aber fast alle Verbrecher nutzen Krypto inzwischen.
Das hast du gesagt. Sonst, was gab's denn, wenn wir schon über Versprecher haben, sollen wir mal über Specs reden? Was ist denn da los? Hier, BuzzFeed war nochmal so ein Erfinder des neuen Medienimperiums. Haben die irgendwie jetzt ist geschafft, Nummer 1 in den schlechtesten Top 10 Specs der Geschichte zu sein? Oder was ist da passiert?
Ja, praktisch. Also ich glaube, die wollten 250 Millionen einsammeln und haben sich zum Glück 200 davon garantieren lassen. Ich glaube, von dem Spec-Sponsor. Aber sozusagen über den Spec-Börsengang haben sie nur 16 Millionen bekommen, weil 94% der Spec-Investoren die Möglichkeit zur sogenannten Redemption genutzt haben. Das heißt, in dem Moment, wo bekannt wird, womit der Spec wirklich mergt und kurz bevor der eigentliche IPO passiert, also die Firmen an der Börse wirklich zusammen mergen, bis dahin haben die Spec-Investoren die Möglichkeit zu sagen, ich möchte doch lieber meine 10 Dollar zurück. Und das haben in diesem Fall 94, also rund ja jeder 22, ja, jeder 20. rund getan. Das ist jetzt kein Zeichen von übertriebenem Optimismus für den. Zum Vergleich, ich glaube, bei Home2Go waren das 2/3, die es nicht genutzt, also die Aktien gern behalten haben, rund. Und 94 ist schon ein sehr schlechter Wert, wobei in den USA die Werte wirklich jetzt oft unter über 80% liegen. Also dass die absolute Mehrheit der Investoren ihr lieber 10 Dollar zurücknimmt. Insofern sind Specs übrigens eine sehr gute Geldanlage, weil du zahlst keine Negativzinsen und kriegst immerhin 100% deines Geldes zurück später. Das ist gar nicht so schlecht. Besser als das Geld zur Bundesbank zu legen oder so. Oder zur Hausbank. Müsste man fast mal überlegen.
Musst du sicherstellen, dass der Spec irgendwie erst am Ende der Spec-Zeit passiert. Oder gar nicht.
Oder du musst es immer wieder machen. Aber müsste man fast mal überlegen, ob man sie nicht einfach sehr günstig Geld parken kann da. Weil du hast fast immer das Recht, die 10 Dollar wieder zu bekommen. Und auch sonst, Grab war ja der größte Spec. Die sind jetzt gemerged und damit wirklich jetzt publicly listed. Grab ist die Super-App, Taxifutter, alles mögliche in Südostasien, Thailand, Indonesien, Philippinen und so weiter. Haben auch 20% verloren am ersten Tag. Das war der Altimeter-Spec von dem Growth Fund oder Hedge Fund Altimeter. Dann hat PitchBook eine Studie gemacht, gar nicht mal über Specs, sondern wie VC-backed IPOs performt haben gegenüber dem S&P 500 dieses Jahr. Also sie haben von Year-to-Date, von Januar bis jetzt, oder von Neujahr bis jetzt geschaut. Und die VC-backed IPOs, also jene Börsengänge, die vorher durch Wagniskapital finanziert worden sind, also durch die großen Wagniskapitalfinanzierer in den USA, haben den S&P 500 deutlich underperformed. Also um mindestens 20, fast 30 Prozent oder The Information hat es noch genauer ausgewertet. Da steht von insgesamt 132 Tech-Companies, Sekunde, traden 85 unter dem IPO-Preis. Und insgesamt ist die Performance 11%, aber der S&P, also der Vergleichsindex, und eigentlich müsste man sogar mit dem Nasdaq ja noch besser die vergleichen, würde ich sagen, ist 55% Hochgang. Also absolute Underperformance, wer in IPOs zum ersten Preis eingestiegen ist. Oder nicht mal zum ersten Preis, sondern zum IPO-Preis ist das sogar. Also zum ersten Preis würde es noch deutlich schlechter aussehen wahrscheinlich.
Aber da wurde jetzt nicht unterschieden zwischen IPO und SPAC.
Genau, in der Statistik sind die Specs nicht mehr drin. Wenn nicht, würde es noch schlechter aussehen, bin ich mir relativ sicher. Genau. Und unter anderem, weil das so ist, nehme ich an, es scheint so, als hätte die SEC einen Postausgang gefunden diese Woche und die verteilt fleißig Parktickets. Sie haben Lucid Motors vorgeladen, beziehungsweise Akteneinsicht beantragt oder Sabrina. Also sie haben, wie sagt man das denn auf Deutsch, die Akten beantragt. Ja, also das, ja, ich glaube Akteneinsicht beantragt, würde man sagen. Sekunde, ich muss mal gucken, was Sabrina heißt. Kommt davon, wenn man Suits in meiner Originalsprache guckt. Vorladung, genau. Also sie haben die Akten vorgeladen, sozusagen. Was heißt, sie lassen sie sich ausliefern. Dann investigieren sie, beobachten den Trump-Spec intensiv. Sie schauen sich Tesla gerade an, weil an den Solar-Panels die Investoren nicht über hinreichend bekannte Gefahren, also die intern bekannt waren, in den Solarpanels, da gab es irgendwie eine Brandgefahr oder so, da hat Tesla die Investoren nicht drüber unterrichtet. Der war sehr fleißig, der neue, Sekunde, ich schau mal, wie heißt er noch gleich? Gary Gensler. Genau, Lucid hat er sich vorgenommen, Trump's Back, Tesla, Bitcoin, XRP, also guckt sich ja Ripple und Crypto insgesamt auch sehr genau an. Sehr aktiv diese Woche, die SEC. als hätte man angefangen zu arbeiten.
Amerika wird jetzt wie China und guckt sich alles genau an?
Ja, ganz so schlimm. Vielleicht nicht, aber diese Woche ging es los. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass die Specs jetzt der Anlagekultur nicht besonders gut tun insgesamt. Und deswegen schaut man da jetzt genau auf die Zentiflage. Bei Trump geht es darum, ob er diesen Spec schon von Anfang an geplant hätte, also ob er den Spec-Sponsor schon lange getroffen hat, bevor da gab's ja nicht mal die Company. Also das wirkt sehr abgesprochen. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel, sondern du bringst dein Company pleite, um dann was zu akquirieren, und eigentlich darfst du davor das nicht schon alles planen, soweit ich das verstehe. Das schließt sich aus.
Hey, im Pivot-Podcast wurde gesagt, dass er wohl 1 Milliarde eingesammelt hätte.
Genau, den habe ich noch gar nicht gehört. Diese Woche habe ich nicht geschafft.
Aber es wurde auch philosophiert, wie was daran wohl wahr ist. Weil Trump ja nicht immer so ganz akkurat mit seinen Statements ist.
Ja, genau. Trump am Aktienmarkt wäre lustig, weil da wäre die SEC wahrscheinlich, obwohl, weiß man auch nicht. Naja. Aber wo wir gerade dabei sind, ich bin ja heute Morgen fast aus den Socken gefallen, und zwar, weißt du, wer Stephen Bartlett ist?
Nein.
Stephen Bartlett.
Erzähl.
Das ist der Founder der Firma, die heute die Social Chain AG ist. Das war damals The Social Chain, hauptsächlich eine Social Media Agency. Und ich glaube, die haben auch diese Communities betrieben, also Sporf und Glow und so weiter. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und zwar, ich hatte dir bei diesem Video, was du mir geschickt hast, von dem IPO von The Social Chain Group, wo die da den Sport am Bullen machen und diese ganze Bromance-Geschichte da. Mhm. Da gab es ja immer einen Menschen, der so im Hintergrund stand und irgendwie als der CEO verkündet hat, irgendwie hier, wir sind hier für einen Marathon und die Social Chain kommt auch noch in DAX. Dann sind sich ja alle ganz doll knuddeln gegangen, und wer immer so daneben stand, war der eigentliche Gründer der Social Chain. Mit dem wollte irgendjemand knuddeln, und die ganze Big Bro Energy war nicht da. Man sah ziemlich genau, dass er nicht wusste, ob er überhaupt irgendwie einen Schulterklopfer oder einen Hack bekommt jetzt. Und die Stimmung da war ungefähr so herzlich, als würde ich Frank Thelen auf dem Pissoir treffen oder so. Also während die anderen aber krass gefeiert haben, ne? Sondern der stand halt einfach nur irgendwie daneben und wirkte wenig glücklich. Und heute hat er auf LinkedIn angekündigt, dass er ein neues, also ich glaube offiziell ist er Ende 2020 schon raus aus der Social Chain Group. Heute hat er angekündigt, was sein neues Unternehmen ist. Und zwar heißt das Flight Story. Und das erklärt da, wollen wir das eigentlich einspielen?
Nein.
Okay, dann verlinken wir es in Shownotes. Also dann muss ich es erzählen, was er macht. Also die Story fängt an irgendwie, und Social Media kann der, ne? Ist ein sehr gut, sehr professionell produziertes Video. Aber letztlich erklärt er 3 Minuten lang, wie sich die ganze Anlegerwelt geändert hat. Die kleinen Retail-Investoren haben die neue Macht. Der erzählt so, wie die Melvin Capital zu Fall gebracht haben. Dann viele Zitate von unserem Freund Shamat Padihapatiya, der diesen Anlegern viel Macht zuspricht natürlich. Und daraus schlussfolgert er oder verspricht jetzt, das Produkt zu bauen, was Unternehmen hilft, mit dieser Retail-Investoren-Audience zu connecten. Also er will die Tools, die Technology, den Content bauen, um, das klingt so wie den Wall Street Bets Mob zu mobilisieren für Firmen. Also als wenn du eine Anleitung oder Agentur baust, die dir die Retail-Investoren sichert. Und das will die Firma als Service verkaufen.
Also eine Meme Factory oder wie?
Ja, ob die es über Memes machen, weiß ich nicht, aber das wird bestimmt ein Weg sein. Ich würde sagen, das ist ein Spaß-Business, Stock Promotion as a Service. Also wenn du dir das Video anschaust, also wir verlinken es schon dazu, also man muss das wirklich sehen. Ich finde es ehrlich gesagt einigermaßen unfassbar. Liegt es daran, dass er irgendwie da 2 Jahre mit Kofler in der Firma gearbeitet hat, und dann kommst du da als Stock Promoter, oder er wäre auch immer schon sehr guter Self-Promoter, muss man dazu sagen. Aber irgendwie hat er irgendwie gesehen, und er ist übrigens auch Investor in Atai Life Science, steht auf seinem Profil. Also hat irgendwie bei den Besten gelernt, würde ich sagen. Auf jeden Fall bietet er jetzt Dog Promotion as a Service an, zumindest verstehe ich das so. Er sagt, das ist keine Agentur und irgendwie ist es aber doch eine Agentur. Ich weiß nicht, ob er Revenue Share bekommt oder warum es keine Agentur sein sollte, aber es klingt sehr wie ein Dienstleister. Ich bin gespannt, wer die ersten Firmen sind, die da auf der Kundenliste gelistet sind.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kennst du halt irgendjemand, der da mal anfragen kann.
Das ist die Frage, ob die es listen lassen. Ich würde ja alles shorten, was da, obwohl, ich meine, es kann kurzfristig natürlich sehr, sehr schief gehen, ne? Aber
Social Media kann er. Also, oder ich meine, so das, was er gemacht hat, wie er sich da selbst darstellt und alles, ist ja schon irgendwie nicht.
Ja, und nicht du solltest natürlich tatsächlich nicht gegen die Retail-Audience wetten. Das heißt, wenn er es hinbekommt, kannst du dich schnell in die Nesseln setzen. Andererseits kann ja jede Firma, die das bucht, wirklich nicht ernst zu nehmen sein.
Eigentlich. Die Frage ist, wie viele Social-Media-Agenturen bieten jetzt so einen Service in den nächsten 12 Monaten an?
Das ist die Frage, ob es nicht vielleicht schon welche machen und wir wissen es.
Wahrscheinlich.
Die andere Frage ist, wird Apeiron der Founding Investor sein oder die Series A machen? Das würde auch ein guter Match sein.
Okay, wer ist Apeiron?
Das ist das Family Office von einem bekannten Investor, den wir schon oft besprochen haben. Genau, der auch in Atai investiert ist. Ist natürlich, die Frage ist auch, wie gut das Business und das Agenturbusiness hat, glaube ich, EBIT gebracht für die Social Chain Group. Wenn der jetzt geht und irgendwie andere Founder scheinen da bei Explosiv, würde man sagen, der Berliner Flurfunk sagt, dass da viele Founder nicht oder einige Founder nicht ganz happy sind. Wenn da so ein kleiner Exodus draus wird, wird das für die Milliardenvision auch nicht. Achso, und seit dem unsäglichen Podcast mit Kofler und Dümmel, über den wir gesprochen haben, ist der Kurs ja jetzt gut oder fast 30% runtergekommen. Ralf Dümmel hat ja 700.000 Aktien bekommen. Die sind jetzt nur noch unter 30 Millionen wert, weil ihm nur ein Viertel der DS-Produkte gehörte. Mal sehen, wie das noch so weiterläuft. Aber mir gibt es auf jeden Fall sehr das Gefühl, dass es so ein bisschen Peak-Retail-Bubble sein kann, wenn jetzt Firmen aktiv anbieten, dass sie börsengelistete Firmen mit der Retail-Investor-Audience auf Reddit oder Wall Street Bets oder Twitter verknüpfen als ein Service.
Also soll ich alles verkaufen und nur noch Krypto machen?
Ich habe kurz überlegt, ehrlich gesagt, heute. Die Webseite ist flightstory.com. Flight heißt ja nicht nur fliegen, sondern auch flüchten. Vielleicht ist es auch so gemeint. Sekunde, was war mein Lieblingsspruch? Muss ich das wirklich anschauen? Sie geben einem die Technologie und was weiß ich, dieses ist natürlich Technologie und nicht Agentur. Also Flight Story provides the people, process and technology that helps companies capture the retail investor community and connect their story to culture. Genau, in seinem Video sagt er natürlich, dass Fundamentals einigermaßen sekundär sind. So klingt es, so wirkt es auf mich zumindest. Und dass Storytelling unheimlich wichtig ist. The excess and new retail interest has created a paradigm shift in the world of investing. An individual's influence is limited, but collectively the retail investment community can move the market. Eigentlich sollten sich BaFin und SEC das sofort anschauen, aber ich bin gespannt, ob die Kunden öffentlich machen. Das war wirklich sehr interessant.
Ja, um noch ein bisschen bei den News zu bleiben, ich habe ja dann habe ich getwittert, dass ich mir ein Produkt wünschen würde von Twitter, in dem man als Creator ganz einfach an Leute schreiben kann. Also jetzt beispielsweise Weihnachtseinladung, habe ja jetzt 400 Leuten da Cut und Paste diese Einladung geschickt. Wäre ja einfacher gewesen, wenn ich einfach ausselektieren könnte, alle Leute, die zwischen dann und dann mit dem Tag oder dem Hashtag das und das getwittert haben, hier diese Nachricht.
So.
Zack, kurz vor der Aufnahme hat Stefan darauf geantwortet, dass Twitter jetzt Quill gekauft hat, um DMs besser zu machen. Da scheint was zu passieren bei Twitter.
Also A würde ich erstmal sagen, das ist ein Use Case, den glaube ich nicht unendlich viele Menschen haben, den du gerade beschrieben hast. Und die den haben, können den eigentlich über die Twitter API erledigen. Klar, und dann muss man das selber bauen. Aber was macht Quill? Die lösen das, oder?
Die sollen das jetzt, ja, sie werden gekauft, eingestampft und müssen sich auf DMs konzentrieren. Finde ich nicht so schlecht.
Okay, vielleicht sind externe Teams die Lösung für Twitter. Überhaupt, ich hab mich ja nicht zu optimistisch geäußert über den neuen CEO, der versucht schon mal zu zeigen, dass neue Besen gut kehren, ne? Hat im Management-Team, glaube ich, aufgeräumt.
Ja, er hat Engineering Lead und Design und Research Lead rausgeworfen.
Das ist schon mal ein Statement.
Und hat dann nochmal so neu organisiert, dass er irgendwie Customer, Revenue und Core Tech als drei verschiedene Teams hat oder drei Leaders. Bei dem Engineering Lead, den hätte ich vielleicht vorher rausgeworfen. Der war jetzt 10 Jahre dabei in der Position. Ja. Das sieht für ein Tech-Startup schon ziemlich lange aus. Und was man halt auch sagen muss, bei der schlechten Performance als Aktie ist es halt auch echt schmerzhaft, im Silicon Valley da 10 Jahre in dem Laden zu bleiben. Der hätte ja überall anders wesentlich mehr Kohle verdient.
Falls er gut ist.
Ja.
Weiß man ja nicht. Also geben wir dem CEO doch mehr als ein Jahr?
Ja, das Ding wird gekauft. Das ist, ja.
Apropos Weihnachtsfeier, hast du schon die Tech-Lösung gefunden, mit der wir das durchsetzen, oder bist du noch in der Recherche?
Ich bin noch in der Recherche.
Weil ich habe jetzt meine Backup-Lösung schon entdeckt, und zwar ist es doch das Zoom-Webinar. Ich habe diese Woche nämlich gelesen, dass man mindestens 900 Leute in den Zoom-Raum reinbekommt.
Ja.
Und zwar, weil der CEO von Better.com 900 Angestellte via Zoom gefeuert hat. In einer 3-Minuten-Session.
Ja, und
das ist ja quasi das MVP für unsere Weihnachtsfeier.
Genau, bevor die News rausgegangen ist, hat mir sogar jemand, oder ich das gesehen habe, hat mir jemand dieses Video geschickt. Also das hat ja, irgendeiner hat das ja sofort aufgenommen, der muss ja seine Zoom-Kamera ausgemacht haben und sein Handy auf dem Display gehalten haben.
Ja, packen wir auch in die Shownotes, das Video.
Und irgendwann ist nur Fuck you oder irgendwie sowas.
Ja, scheint ein netter Typ zu sein.
Was ist denn Better.com? Da kann man Kredite für Häuser irgendwie klar machen.
Genau, ist ein Mortgage, also Hypothekenvermittler.
Und gibt's einen Grund, warum er die gefeuert hat?
Also der offizielle Grund ist der Markt, dies und das und Productivity. Angeblich hat er hinterher aber gesagt, die stehlen von den Kunden und von Mitarbeitern, weil sie nur 2 Stunden am Tag arbeiten, aber 8 Stunden abrechnen. Und er hat sich dann off the record hinterher wohl nochmal deutlich abfälliger über die Leute, die er gerade gefeuert hat, geäußert. Kann man alles sehr gut nachlesen bei The Independent and ich glaube, Daily Beast hat auch einen guten Artikel darüber. Also in einem früheren leaked E-Mail, also in einer durchgesickerten E-Mail, hat er Mitarbeiter schon mal als a bunch of dumb dolphins, too damn slow, also viel zu langsam, lazy and unproductive. Und also zu diesen letzten Kündigungen hat er gesagt, you guys know that at least 250 of the people terminated were working an average of 2 hours a day while clocking 8 hours plus a day in the payroll system. They were stealing from you and stealing from our customers who pay the bills that pay our bills. Also er ist nicht dafür bekannt, besonders feinfühlig mit seinen Angestellten zu sein und scheint immer das Gefühl zu haben, dass sie nicht genug arbeiten. Und auch sonst scheint die Company ein ordentliches Governance-Problem zu haben. Trotzdem hat Softbank ihnen kürzlich sie haben insgesamt 750 Millionen eingesammelt dieses Jahr, 500 davon, also 500 Millionen von Softbank. Trotzdem haben sie jetzt 900 Leute, das entspricht ungefähr 15% der Belegschaft, gehen lassen eben. Von der Governance her, also die Firma wurde angeblich gegründet mit gestohlenem Geld, was er in der Firma vorher auf die Grand Caymans in irgendwelche Shell Companies irgendwie abgesickern hat lassen.
Das steht in dem Independent.
Das steht bei The Daily Beast. Ist auf jeden Fall im Netz verfügbar. Also da steht, dass sein ehemaliger Mitgründer ihn beschuldigt, so getan zu haben, als ob er Steuern zahlt und das Geld oder teilweise Hypotheken an irgendwelche komischen Shell Companies, also Offshore-Konten in Grand Caymans überwiesen hat. Angeblich soll das sozusagen das Startkapital für Better.com gewesen sein. Einer der letzten Investoren, Pinebrook Capital, überlegt gerade, die Firma zu verklagen oder ist dabei, sie zu verklagen, sagt der Daily Beast. Goldman Sachs hat heimlich ihre Shares verkauft an einen anderen Investor, Morgan Stanley, hat das IPO, war mit dem IPO beauftragt und hat es abgeblasen. Also hat selber entschlossen, dass sie das IPO nicht betreuen wollen. Und daraufhin, was macht die Company dann?
Andere Bank fragen.
Naja, wenn Goldman Sachs schon nicht mehr will und Morgan Stanley auch nicht, wird es schwer, zumindest in den USA.
SPAC machen?
Sie machen SPAC, genau. Deswegen streben sie jetzt einen SPAC an, sind so rund 7 Milliarden wert, also muss man einen ganz schön großen SPAC finden. Ja, achso, und dann hat er noch so eine Chefsklaventreiberin gehabt, der einfach mal 1 Million in Shares fully vested gegeben hat. Also die musste nicht 4 Jahre dafür arbeiten, sondern niemand weiß so richtig, warum die so viel, sowohl Attention als die wurde sehr, sehr schnell, sehr hoch befördert, hat ein sehr gutes Gehalt plus ein Aktienpaket, sozusagen das Maximale, was er selber unterschreiben konnte, 1,25 Millionen Aktien, hat sie direkt fully vested bekommen. Also musste nicht mal 4 Jahre in der Company verbringen, wie es üblich ist, sondern ist das wie Cash verschenken. Und dann hat das Board noch gefragt, ob er weitere 1,15 Millionen Aktien nochmal bekommen könnte, um sie ihr zu geben. Dafür musste er Board Approval bekommen. Da weiß man noch nicht, ob das durchgegangen ist oder nicht. Aber
Wahnsinn.
Es scheint nicht so wie die Firma, wo ich jetzt, wenn der Spec kommt, würde ich da vielleicht nicht mein Geld reinlegen, so wie die geführt wird.
Apropos Führung und Company, wo du dein Geld gerne parkst. Amazon Deutschland hat einen neuen Chef. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich heute geretweetet.
Glaubst du, es verändert irgendwas? Ist er jetzt auch, wird der CEO dort jetzt, also der Nachfolger von Jeff, jetzt auch irgendwie tätig und positioniert seine Leute? Oder ist das einfach eine ganz normale Nachfolge?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Amazon-Chef Deutschland übertrieben viel zu sagen hatte, ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, die organisieren das, der Org-Chart impliziert, dass das eigentlich alles aus Amerika gesteuert wird und sozusagen funktional gesteuert wird. Also der Logistikchef ist für Logistik zuständig, der Consumer-Chef für Consumer, der Device-Chef für Devices und die Länderstruktur. So ein bisschen parallel, aber ich glaube, die wirklichen Entscheidungen, die treffen, sind zumindest begrenzt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Marionetten sind, aber es sind vielleicht eher irgendwie PR-politische Themen. Alles, was man wirklich lokal machen muss, das verantworten die sicherlich schon, aber ja, deswegen sehe ich da jetzt kein großes Zeichen erstmal.
Adrian hat uns auf Twitter gefragt, ab wann man eine reine Bootstrapped Company switchen sollte und nach Investoren suchen sollte und auf Wachstum wechseln. Ich glaube, ich wüsste schon, was du antwortest. Du wirst sagen, immer sofort. Sofort mit Investoren arbeiten, um Proof of Concept außerhalb von Product Market Fit zu bekommen.
Ja, genau, ist nicht dumm. Ich glaube, wann es schon Sinn macht, noch mit Sweat Equity, also nur mit eigener Arbeit an der Firma zu arbeiten, ist alles so, was Richtung Prototyping, Customer Feedback, irgendwie die ersten 10 Kunden, so eine Smoke-Test, also wenn du mit einem vollkommen unfertigen oder Fake-Produkt erstmal versuchst zu verstehen, ob die Firma funktionieren kann, das kann man alles noch sehr gut ohne Geld machen. Und wenn man zum Beispiel ein Handelsgeschäft hat, also irgendwas importiert oder so und dann weiterverkauft oder günstig produziert, da kann man wahrscheinlich auch länger noch bootstrappen, aber man sollte eigentlich genau dann umschalten, wenn man merkt, dass man auf Wachstum verzichtet, also vor allen Dingen auf profitables Wachstum verzichtet, weil man nicht genug Geld hat gerade. Dann
das merkst du, weil du eigentlich gerne noch mehr Marketing ausgeben könntest? Oder woran merkst du das?
Ja, zum Beispiel, genau, weil du irgendwelche Kanäle nicht testen kannst, weil dir das Personal fehlt oder du hast ein Businessmodell, wo du das Geld erst 3 Monate später bekommst und du musst Kosten vorher schon auslegen. Und du weißt eigentlich, du weißt, am Ende ist das profitabel, aber du kannst diese Lücke nicht überbrücken. Das sind alles Fälle. Ich meine, dann kannst du sogar vielleicht Fremdkapital nehmen oder so einen Bankkredit oder einen Warenkredit oder das zukünftige Revenue verpfänden. Es muss nicht immer VC sein, aber der Punkt ist auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, man könnte schneller, also man sollte Wachstum immer über Profitabilität priorisieren, derzeit zumindest. Und sobald man das Gefühl hat, dass man schneller wachsen könnte mit halbwegs vernünftigen Zahlen und das nur aus Geldmangel nicht tut, dann sollte man eigentlich schon darüber nachdenken. Oder wäre meine Empfehlung, Wagniskapital oder Business Angels in Erwägung zu ziehen. Und ja, spricht irgendwas dagegen? Eigentlich kann man das so allgemeingültig sagen, würde ich sagen. Ich meine, was einem klar sein muss, ist, die wollen irgendwann wieder raus aus der Company. Je nachdem, wie viel Prozent man abgibt, gibt es dann auch verschiedene Lösungen, das zu machen. Also man muss nicht immer einen Mega-Exit machen, man kann die auch irgendwie mit einem Partner rauskaufen, so ein Management-Buyout machen später wieder, wenn man nur ein, zwei Runden gemacht hat. Und das Problem ist natürlich, dass eigentlich musst du 2 Monate bevor der oder 3 Monate bevor der Engpass entsteht, damit anfangen, weil der Prozess des Geldraisens verbraucht ja auch Zeit. Das heißt, du kannst es nicht just in time machen.
Nur wenn du Bootstrap bist, dann hast du deine Kosten ja im Blick. Das Problem ist nur wahrscheinlich bei einem Bootstrap-Startup, sich daran zu erinnern, dass sie eigentlich direkt nach der ersten Runde die zweite Runde wieder machen sollten.
Ja, das ist auch nochmal wichtig, dass wenn du dann Wagniskapital nimmst, dann ist die Erwartung natürlich auch, dass du wahrscheinlich unprofitabel wächst eine Zeit lang, mehr Gas gibst und die Kultur verändert sich erstmal total in der Company. Also da, wo du vorher angesagt hast, hier muss am Ende Geld im Monat übrig bleiben, musst du den Leuten auf einmal sagen, du musst genauso so viel Geld ausgeben, dass wir in 18 Monaten im Plus sind oder so, also dass wir die Payback-Period von 18 Monaten haben oder 9 Monaten oder ein Kack zu LTV-Verhältnis zwischen 3 und 5 oder was auch immer. Also du steuerst dann die Firma ab dann schon nochmal deutlich anders und bist dann auch dem Wachstum verpflichtet. Also wenn es zum Beispiel es würde weniger Sinn machen, wenn du weißt, du hast zwar mehr Geld, aber du wächst dann statt 50%, 65%, dann lohnt sich vielleicht auch nicht, sondern es muss schon zu einer deutlichen Beschleunigung kommen, glaube ich, damit man das macht. Ansonsten ist es vielleicht eben auch kein Venture Capital Case.
Ja, man sollte sich als Gründer, Gründerin auf jeden Fall im Klaren sein, welches der Cases man machen sollte.
Oder und man kann es auch vertesten mit einem Business Angel, ne? Also vielleicht, dass man erstmal schaut, würde der in den Case investieren, der oder die? Da kriegt man schon mal Feedback. Der oder die ist im Zweifel einfacher auch wieder rauszukaufen später, wenn man sich entscheidet oder wenn man merkt, das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Aber prinzipiell, wenn man irgendwas von Relevanz bauen will, dann geht das heutzutage, glaube ich, eigentlich nicht mehr ohne VC. Also du findest, sag mir ein wirklich großes Business, was Bootstrap ist. Gymshark vielleicht war, glaube ich, halbwegs Bootstrap, hat sehr spät das Geld genommen. UiPath war lange Bootstrap, wenn ich es richtig verstanden habe. Da reden wir heute mal kurz drüber später. Aber es ist schon die absolute Seltenheit.
Ja, ich meine, die SaaS-Business oder die aus Consulting entstandenen SaaS-Business, die dann nur oder erst Risikokapital nehmen, um zu internationalisieren, das ist natürlich
der
größte Traum jedes Gründers.
Ein Punkt, den man natürlich noch beachten muss, ist tatsächlich das kompetitive Umfeld. Ne? Also wenn du Konkurrenten, du könntest total befriedigend und profitabel wachsen, aber auf einmal kommt jemand, der selbst Venture Capital genommen hat und kann damit bietet dich bei Google aus den Top-Positionen weg, weil sie noch keinen Gewinn machen müssen, dann musst du eigentlich, um für Waffengleichheit zu sorgen, wahrscheinlich auch Venture Capital nehmen. Also es kann durchaus sein, dass das vom Markt mehr oder weniger aufoktroyiert wird, dass du einfach einen Gang hochschalten musst und auch bereit sein musst, kurzfristig Geld zu verlieren, weil sonst kannst du in Schönheit sterben mit deinen schönen Profitmargen, aber jemand anders, der einfach bereit ist, niedrige Margen zu akzeptieren oder zwischenzeitlich Verlust zu machen, überholt dich und so verlierst du dann die Marktführerschaft. Mehr Dinge. Es war zum Beispiel bei uns, ich habe ja damals bei Fluki Giallo quasi, damals marktführenden Flugpreisvergleich in Deutschland, so die P&L Verantwortung gehabt und wir haben uns schon hart dafür gefeiert, dass es eine brutale EBIT-Marge hatte, also es weit mehr als die Hälfte, also weit, weit mehr als die Hälfte als EBIT hängen geblieben als Gewinn. Aber dann kam halt Swoodoo, heute Kayak Europe, und hat mit TV-Werbung, mit SEM, alle Sachen, die uns nicht profitabel genug gewesen wären, uns letztlich überholt und die größere Brand gebaut und auch das wertvollere Business. Damit, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Was nicht so schlimm war, weil wir sind in der Zeit auch noch mega gewachsen, weil das Produktflugpreisvergleich dadurch erstmal bekannt wurde und sagen, es war auch für uns trotzdem noch, wir sind dann auch weiter profitabel gewachsen und noch profitabler geworden, aber den Markt gewonnen hat letztlich sozusagen Swoodoo damals mit dem aggressiveren Marketing und der überlegenen Strategie in dem Fall.
Ja, aber es gibt auch andere Beispiele, wo das Bootstrap-Startup das voll finanzierte Startup fast überlebt hat oder überlebt hat.
Ja, sag also, mal welches.
Ja, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt beispielsweise einen Hörer, der ein sehr profitables Bootstrap hat und immer links und rechts seit Jahren sieht, wie hier und da von irgendwelchen VCs also das Konkurrenzprodukt aufgebaut wird und dann doch nicht ganz dran kommt.
Also müsste schon weniger Marktplatz mit großen Netzwerkeffekten sein oder so, damit das funktioniert, glaube ich.
Dann Michael hat auf Twitter gefragt, was wir von Corporate Innovation, also Corporate Startups halten und warum es so wenige gute gibt eigentlich. Also bis auf About You, was immer und wir auch immer als Top-Beispiel nehmen.
Also Corporate Innovation gibt es ja ganz viel, ne? Also netto oder in absoluten Zahlen ist sagen die das höchste Forschungs- und Entwicklungsbudget wird vom deutschen Mittelstand und deutschen börsennotierten Konzernen, ne? Also VW war lange Zeit der am meisten forschende Konzern oder mit den höchsten F&E-Ausgaben der Welt, glaube ich. Deswegen Innovation machen Corporates schon, nur eben nicht als Startups, deswegen sollte man das schon trennen. Ich glaube, hier ist eben Startups gründen oder über Startups Innovation betreiben und vielleicht auch Disruption gemeint. Ja, erklär uns das doch mal. Du bist doch so ein Konzern-Startup-Fuzzi.
Vielen Dank. Ich durfte es einmal miterleben. Ich glaube einfach.
Es tut immer noch weh.
Ich glaube einfach, dass es der Zeithorizont ist bei den Sachen. Also jetzt nochmal, bei About You ist es halt, also die Geschichte von About You ist, dass Tarek und die anderen beiden sehr eng mit Otto schon immer waren. Einer hat bei Otto gearbeitet, zwei, Tarek, haben beraten, waren bekannt und die sind als Externe da reingegangen, um diese Company zu bauen mit einem Zeithorizont X und dem Plan des IPOs. In dem Corporate Venture und in der Corporate Welt macht man ja seine Karriere eigentlich am besten, wenn man früh anfängt und dann immer die Leiter weiter hochgeht und diese Leiter ist eigentlich nach 2 Jahren, muss man da immer auf eine andere Stufe gehen. Und das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht mit der Startup-Welt, wo ja heutzutage auch selbst bei Twitter jetzt immer noch argumentiert wurde mit Founder-led Company. Und ja, ich glaube, dass es einen unheimlichen Hebel hat, jemanden dass ein Team, also im besten Fall ein Team mit einer Vision lange an einer Idee arbeitet und das irgendwie durchzieht und das widerspricht eigentlich der Karriere-Path, den man so im Corporate-Umfeld hat. Das sehe ich eins und das andere ist einfach so die Execution, das Handwerk, wie es gemacht wird. Da ist halt auch nochmal so, glaube ich, ein Unterschied von irgendwie mehr Hands-on, mehr selbst Sachen ausprobieren, die Mentalität ähnlich wie bootstrapped und irgendwie durchfinanziert, das würde ich als zweites Risiko gehen. Aber für mich ist der größte Punkt, dass dort wenig Leute sind, die halt sagen, okay, ich will das jetzt hier durchziehen.
Ja, der Zeithorizont ist, glaube ich, schon mal super wichtig, ne? Nicht nur aus Karrieresicht, sondern auch weil große Companies einfach entweder an einen Familiengründer berichten, der oft ein sparsamer Mittelstand ist, ein Pfennigfuchser, oder an Public Markets, wo sie quartalsweise gemessen werden. Und Startup-Erfolg stellt sich halt innerhalb von 7 bis 12, manchmal noch mehr Jahren ein. Ne? Und das erklärt Florian Heinemann immer sehr gut, die Verluste treten als erstes ein. Also die Sachen, die scheitern, die siehst du schon im ersten Jahr scheitert vielleicht schon 2 von 10. In den ersten 3 Jahren scheitert wahrscheinlich 40%. Und nach 5 Jahren sind wahrscheinlich 80% weg. Und ob die letzten 2 verbliebenen, 20% verbliebenen dann Home Runs werden oder einer davon, das wird sich halt erst sehr spät herausstellen. So, und die Geduld haben Konzerne einfach oft nicht, glaube ich. So, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Also und vor allen Dingen ist diese Kultur zu scheitern, also überhaupt zu akzeptieren, dass von 10 Projekten 8 nicht funktionieren. Ich glaube, so, normalerweise lässt man sich ja alles irgendwie 3-mal von McKinsey versichern, dass das auch erfolgreich wird, was man macht, und hat überhaupt keinen Risikoappetit.
Das ist halt auch nochmal das Problem. Also es kommt halt eine Unternehmensberatung rein und sagt hier, die Zukunft sieht so aus, der Reisemarkt ist so groß, dies und das, und man sollte deswegen dies und das machen, und dann wird es halt irgendwie halbherzig versucht nachzustellen.
Genau, und dann baust du das Gegenteil von Startup, nämlich was, wo das Auskommen schon certain ist oder absicherbar. Also dann hast du so ein All You Need, oder wie ist dieser Paket? Macht von der Post.
Ja, wobei
Foodbude, und dann, das ist auf dem Papier halt ein super Konzept, was funktionieren muss, wenn man es macht. Dann funktioniert es aber trotzdem nicht, obwohl es sozusagen mit maximaler Sicherheit und Investment gebaut ist. Ich glaube, dass du brauchst ein relativ hohen Risikoappetit. Du musst halt wie auch dann wirklich wie ein Wagniskapitalfinanzierer denken. Und das ist die andere Sache. Du musst das natürlich organisatorisch komplett trennen. Also das darf meiner Meinung nach idealerweise nicht im gleichen Gebäude sein. Man kann bestenfalls Unterstützung anbieten, auf keinen Fall aufdrängen oder gar aufzwingen. Und ich glaube, das war bei wahrscheinlich bei About You auch einer der Erfolgsfaktoren, dass sie irgendwie zurückgreifen konnten auf Autoressourcen, wenn sie wollten. Aber nicht dazu gezwungen waren.
About You hatte einfach einen riesen Trust-Vorsprung.
Und die Frage ist auch, warum sollte ein Corporate, also was sollte denn der Vorteil von einem Corporate Accelerator sein? Außer dass er Ressourcen zu verfügen. Aber die Ressourcen kannst du dir auch über Business Angels oder über Netzwerke irgendwie sozusagen dich daran daran schmiegen irgendwie, dass du den gleichen Zugang bekommst. Den einzigen Wettbewerbsvorteil, den große Unternehmen, glaube ich, überhaupt haben, ist irgendwie ihr bestehendes Netzwerk an Lieferanten und Zulieferern, dass sie in alle Türen reinkommen in ihrem relevanten Markt. Aber es gibt ja keinen Grund, warum du denken würdest, dass, also du hast adverse Selektion, es werden in der Regel nicht die besten Founder sein und Gründerinnen, die in Corporate Accelerator oder Corporate Lab gehen. Du verlierst den Zugang zu schlauem Venture Capital wahrscheinlich und zu den besten Business Angels. Wirklich schwer da mitzustinken. Das heißt nicht, dass man es nicht machen sollte, aber ich würde sowohl kaufen als auch selber bauen. Ich glaube, es kann schon Sinn machen, wenn du sehr nah an einer guten Universität drin bist. Also sagen wir sowas wie Lilo und Schwarz, die Schwarzgruppe, ne? Die da sich ihre eigene Universität mehr oder weniger fördern in Snackers Ulm oder wie heißt das? Kaff, wie auch immer. Ich glaube, die Universität ist woanders. Aber wenn du da dann Leute, die schon extrem gut auf Retail spezialisiert sind, gründen lässt in dem Firmenlab, das könnte vielleicht sogar Sinn machen, wenn du sie weit genug von der Firma, sozusagen die Zügel weit genug locker lässt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schlauer, sich irgendwann ab Series B versuchen reinzukaufen in die erfolgreichsten Modelle und dann die zu übernehmen.
Und ja, ich glaube, zwei Punkte noch. Das eine ist, es ist halt viel PR und oder auch Recruitment. So, also es ist einfach schön, mit Startups gesehen zu werden und irgendwie da Events zu machen und Sachen zu machen. So, und ich glaube, da wird auch vieles so wird auch vieles abgerechnet. Und das andere ist halt dann auch nochmal der Cap Table. Also würdest du in ein Startup investieren, was 50% einem DAX-Unternehmen gehört?
Nee, selbst
als Angel oder als was? Oder und würdest du das kaufen oder würde das eine Private Equity Firma kaufen? Also ich glaube, das ist halt auch immer so das Schwierige. Das hast du halt.
Du musst es dann eigentlich durchfinanzieren. Also selbst wenn du nur 20% hast als Stratege zu früh,
genau,
musst du es eigentlich durchfinanzieren.
Und dann kommt nach 4 Jahren ein neuer Vorstand und der findet erstmal alles, findet die ganzen Spielwiesen von dem Vorstand davor nicht mehr so gut.
Ja, oder lass jetzt den Börsencrash kommen, dann sagen wir irgendwie, McKinsey hat deinen, oder keine Ahnung, BCG hat deinen Accelerator für dich aufgebaut und die sind auch die gleichen, die dann die Bleistifte spitzen und sagen, das muss jetzt als erstes weg in der Krise, wenn du Kosten sparen musst, was so in der Corona-Krise schon passiert ist teilweise. Was man heute jetzt diese Vorzeigebeispiele oder sagen die Vorzeigebeispiele der letzten Generation für, wo sich Corporates gut weiterentwickelt haben, sind ja fast alles welche, die nicht. Also Otto Bauti hat jetzt ganz gut funktioniert, zugegebenermaßen, aber die vorher galten ja gerade in der Medienbranche immer Springer, Nespers und Schibsted, Adevinta, als Vorzeige und die haben immer sozusagen die nächste Generation der Disruptoren gekauft letztlich. Also das irgendwie, was ihr Classifieds-Business angegriffen hat oder ihr AdTech-Business, das haben sie versucht zu kaufen und es war eigentlich nicht Corporate Acceleration oder Innovation, das sozusagen denen bei der Transformation geholfen hat, sondern eher eben das Aufkaufen. Ich halte das schon für den besseren Weg. Und ich kenne auch wirklich ganz wenig relevante Companies, die aus so Corporate Innovation entstanden sind, um ehrlich zu sein.
Ja, ja, ich sehe es auch so. Wir haben noch eine Frage, die mit Krypto anfängt und mit NFTs, mit ETFs, siehst du, ich weiß gar nicht mehr den Unterschied, mit ETFs aufhört. Und zwar hat jemand, ein Vater von Zwillingen, in Krypto investiert und möchte jetzt da ein bisschen Geld rausnehmen, also ein bisschen ist gut, einen fünfstelligen Betrag und den in ETFs investieren. Und zwar hat er jetzt überlegt, wie er das aufteilen möchte. Ein Drittel MSCI World, dann MSCI Emerging Markets und Invesco Clean Energy. Siehst du die Gewichtung für sinnvoll, fragt er. Oder soll er es anders gewichten, weil dann da mehr zu holen ist?
Also genau, er fragt, sollte man die klassische 70-30-Gewichtung nehmen? Das ist 70% MSCI World so breit gestreut wie möglich und dann 30% Emerging Markets, weil die zu wenig vertreten sind. Also Emerging Markets sind hauptsächlich die südostasiatischen Staaten und Südamerika nach wie vor. Die sind tendenziell unterrepräsentiert im MSCI World. Der ist sozusagen sehr kopflastig in USA, teilweise Europa, aber vor allen Dingen auch eben die großen Tech-Konzerne. Deswegen mischt man oft entweder ein Emerging Markets und vielleicht noch einen Small Cap Index dazu, der auch kleinere Firmen abdeckt. Wobei, wenn man den ACWI IMI hat, der ist schon, glaube ich, 8000 Titel, der deckt ein sehr, sehr großes Universum ab. Diese Gewichtung, 30% den normalen, oder ein Drittel MSCI World, ein Drittel Emerging Markets und ein Drittel Clean Energy, die finde ich auf keinen Fall doof. Ich glaube, was einem nur klar sein muss, ist, dass die Hypothese dieser 70-30 oder des nur MSCI World ist ja eben, dass man maximal diversifiziert ist. Und wenn du jetzt sagst, ich mache dieses ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, dann triffst du damit schon ein Statement. Also du übergewichtest jetzt Clean Energy, was richtig sein kann, und du übergewichtest Emerging Markets, was auch richtig sein kann, im Vergleich zu dem MSCI World, der dann auch nur noch ein Drittel ist. Wenn man das ausdrücken möchte und wenn das die Auffassung ist, kann man das schon machen. Aber es ist nicht mehr die maximal risikodiversifizierte Variante.
Das wäre nur den einen zu haben.
Die maximal risikodiversifizierte ist der ACWI IMI und vielleicht sozusagen die Ergänzung für die Emerging Markets noch. Das ist sozusagen die Missionarstellung des Anlegens. Langfristig bessere Rendite, das ist der Job. Irgendwie keiner tut sich weh auf lange Zeit. Aber wie gesagt, sein ist jetzt nicht super riskant oder so. Aber man trifft, also es ist schon eine Art von Stockpicking oder Faktor investieren in dem Fall, dass man eben sagt, ich gewichte Emerging Markets und Clean Energy über. Was gute Hypothesen sind. Also sowohl das Emerging Markets aufholen ist eine Hypothese. Also China zum Beispiel, der China-Crash hat zum Beispiel sehr die Emerging Markets-Komponente jetzt runtergedrückt. Sondern da gibt es eventuell Aufholpotenzial. Es gibt aber auch weiteres Risiko. Und das Clean Energy outperformed ist auch eine gute Hypothese, wobei das eben auch teilweise hochgejubelt schon ist. Da ist halt auch so Plug Power ganz oft die größte Position oder eine der größten und oder die ganzen Wasserstoffaktien, wo ich eher skeptisch bin. Genau, ich glaube, das muss einem nur bewusst sein. Bei Emerging Markets, wie gesagt, dieses Aufholpotenzial, das kann es natürlich geben. Ich finde es aber auch valide anzunehmen, dass die dominierenden Tech-Plattformen weiterhin aus in den USA kommen werden und vielleicht China. Wobei die China halt vielleicht auch weiterhin abgestraft werden wegen der politischen Unsicherheit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich so sehr auf dieses, der DAX performt ja auch unter, also schlechter als irgendwie Nasdaq und S&P 500. So. Und ob das mal aufgeholt wird, bin ich mir gar nicht so sicher. Weil am Ende ziehen, also aus so einer Makrosicht, wenn man jetzt Helikopterperspektive oder so aus dem Falcon Spaceship auf die Erde runterguckt, dann ist das schon so, dass die großen Tech-Konzerne aus den USA weltweit eigentlich Margen abschöpfen beim Rest der Unternehmen, sozusagen. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die alle aufholen, sondern ich kann mir durchaus auch eine Welt vorstellen, in der sagen, die in den USA weiter über Renditen erwirtschaftet werden und auch der Aktienmarkt besser läuft, deswegen. Aber ich glaube, er wird damit nicht viel schlechter laufen als mit dem mit der Missionarstellung. Was ist das? Also Standard irgendwie MSCI World. Größtenteils oder 70, 30 oder 100%. Deswegen, wo wir gerade bei ETF sind, ARK Invest von Cathie Wood hat diese Woche
Moment. Bevor ARK kommt, einmal kurz den Disclaimer.
Hallo liebe Doppelgänger-Podcast-Hörer. Ich bin Isi aus dem Sauerland, bin treuer Hörer der beiden Philips bei ihrem Podcast und leite das Controlling in einem mittelständischen Unternehmen der Getränkebranche. Trotz meiner Zahlenaffinität habe ich den Disclaimer heute mal in einer etwas anderen Form für euch. Philipp und Philipp haben zwar Ahnung, doch hier kommt jetzt die offizielle Warnung. Bei allem, was die beiden sagen, müsst ihr euch immer selber fragen, gehe ich das Risiko ein oder trinke ich doch lieber einen Wein? Eines können die beiden nicht wissen. Was habt ihr für persönliche Prämissen? Alles Gesagte sind persönliche Gedanken. Dafür dürft ihr euch natürlich bedanken. Wollt ihr jedoch Beratung haben, müsst ihr doch jemand anderen fragen. Drum macht euch immer selber schlau und das am besten ganz genau. Denn sie werden nicht das Risiko tragen, wenn ihr handelt nach dem, was sie sagen. Trefft eure Entscheidungen ganz allein, bezieht euren eigenen Research mit ein und eines ist euch hoffentlich durchaus bewusst, es gibt immer das Risiko eines Totalverlusts. Dies könnt ihr natürlich alles nochmal nachlesen auf www.doppelgänger.io/disclaimer.
Also ARK Invest, die Investment Company, geleitet von Cathie Wood, hat einen neuen ETF angekündigt und einen, den ich wirklich interessant finde.
Wie bitte?
Und zwar heißt der ARK Transparency ETF, CTR, also Cäsar Theodor Richard Ulrich ist der Bloomberg-Ticker. Und zwar bildet der, also Fund Objective, sagen die Investmenthypothese ist, the ARK Transparency ETF seeks to provide investment results that closely correspond before fees and expenses to the Transparency Index, der auch eine Abkürzung hat, which is designed to track the stock price movement of the 100 most transparent companies in the world. Also es gibt eine Firma, die heißt Transparency LLC, die den sogenannten Transparency Index erhebt und den bildet ARK einfach nur ab und packt irgendwie ein bisschen Fees oben, also Gebühren oben drauf. Und ich habe mal angeschaut, wie dieser Index eigentlich aussieht. Also zudem muss man sagen, die URL heißt transparencyinvest.com, da kann man sich den Index anschauen. Die performt den S&P 500 schon sehr, sehr deutlich aus über die letzten 5 Jahre. Also hättest du im Oktober 2016 10.000 Euro investiert, hättest du beim S&P 500 22 oder knapp 22.000 Dollar bekommen. Bei den 100 transparentesten Companies wären es 44.000 Dollar.
Wer ist denn da so drin? Kenne ich davon irgendwelche Companies?
Ja, genau, das kommt jetzt. Was jetzt schwer ist, ist da, also die Hypothese von Transparency selber ist, dass diese Firmen 99% weniger Financial Crime Violations begehen, dass sie 95% weniger Umweltschäden verursachen, in der Regel 35% CAGR erwirtschaften und deswegen sozusagen outperformen. Das ist so ein bisschen die Hypothese. Das sozusagen mit.
Gut, das heißt, also Currency dürfen sie schon mal nicht, Krypto dürfen sie schon mal nicht haben.
Wegen
schlecht für die Umwelt und
ja, wenn man es weiß nicht so genau. Proof of Stake ist, kann das ja besser werden. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass bin ja großer Fan von Transparenz und ich glaube schon, dass die transparentesten Companies, also es sind immer die transparenten Companies, oder sagen, es ist immer ein positives Signaling, wenn du sehr transparent sein kannst, weil die was zu verbergen haben, die veröffentlichen ihre Jahresberichte eben irgendwie erst 10 Monate später oder mit extrem wenig Zahlen oder lassen Zahlen weg. Das heißt, ich glaube, Transparenz ist ein gutes Signaling und darauf zu setzen, ist, glaube ich, eine schlaue Investmenthypothese. Ich kann mal vorlesen, so die Top 10, Top 20. Du wirst überrascht sein, die meisten kennen wir. Und deswegen finde ich es auch, ich finde es wahrscheinlich einen der besten Tech-ETFs, wenn man sehr breit gestreut ist, sind 100 Titel hier drin, zumindest in dem Index, ob die das, wenn die es 1:1 abbilden, hast du sehr diversifiziert. Ich meine, die Frage ist, wie weit unterscheidet sich das dann noch vom Nasdaq? Das müsste man, die haben es jetzt mit dem S&P 500 verglichen. Ich würde es nochmal mit dem Nasdaq vergleichen, aber die Auswahl finde ich ganz nett. Also Auf 1 ist DigitalOcean, haben wir besprochen, fanden wir immer ganz gut, glaube ich. 2 ist Salesforce, halten wir immer für einen guten Tech-Titel. 3 ist Atlassian, finde ich, wächst nicht schnell genug, aber okay. 4 ist Datadog, eigentlich ganz gute Company. 5 ist Chipotle Mexican Grill, klingt langweilig, ist aber tatsächlich eine der besten Aktien, wenn du auf die letzten 20 Jahre schaust. Dann kommt Unity Software, Dynatrace, Tesla, okay, aber Tesla zum Beispiel nur mit 1,3%, was relativ klein ist. Dann kommt Snowflake auf 9, was ich liebe. Netflix bin ich jetzt nicht super bullish, aber ist sozusagen die 10. Position. Rapid7 kenne ich nicht. HubSpot, super Aktie, glaube ich. Thermo Fisher sollten wir uns auch irgendwann mal anschauen, hat jemand gesagt, haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Dann kommt Lululemon, Cloudflare, Costco, okay, Splunk, Nvidia, Intuit, Airbnb, Garmin, Microsoft, Apple, Workday, Elastic, ASML, Square, also CrowdStrike kommt später, DocuSign, JD.com, Deere, also John Deere, Coinbase, Starbucks, Target, Dropbox, Shopify. Also eine gute Auswahl an Tok. Und vor allen Dingen sieht man, ich glaube, jetzt nicht eine Aktie, wo ich jetzt sagen würde, da wäre ich jetzt explizit short. Also so von Sekunde.
Das nur weil du dich nicht mehr traust, Tesla zu.
Doch, Beyond Meat. Aber Beyond Meat hat Beyond Meat ist auf 96, also mit einer sehr kleinen Gewichtung. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ein guter Tech-ETF. Das ist, vor allen Dingen wäre es geil, wenn der am Ende den RK, also irgendwie das Flagship von, und ich glaube, der könnte das Flagship überholen von ARK, um ehrlich zu sein. Der ist also eigentlich zu diversifiziert, um out zu performen. Aber
kam da noch nie jemand drauf? Also das ist ja eigentlich ein No-Brainer, die Idee, oder?
Ich finde die Idee extrem gut. Ja, ist komisch, dass es noch keiner gemacht hat. Die Frage ist halt, wie Video Transparency irgendwie vernünftig bewährt ist. Das habe ich mir jetzt nicht ausführlich angeschaut, wie die das machen. Das wäre natürlich spannend zu verstehen, was die jetzt als Transparenz definieren. Aber ich finde es ein spannendes Konzept und einen coolen Faktor. Das Einzige, was eben problematisch oder nicht problematisch ist, also warum er nicht massiv outperformen kann, ist, weil er schon wieder zu diversifiziert ist. Also er ist wahrscheinlich gutes Risk-Return-Verhältnis, aber der wird jetzt nicht den Nasdaq um 20% outperformen pro Jahr, weil da schon wieder zu viele Titel drin sind dafür. Aber da umso spannender ist er vielleicht eben für Anleger, die eine breite Auswahl an guten Tech-Titeln kaufen wollen, aber auch ein Sicherheitsbedürfnis dabei haben.
Und haben wir irgendwelche Earnings heute? Live-Earnings?
Es kommt, wenn dann überhaupt, glaube ich, Sentinel One. Das ist, also damit schließen wir jetzt, glaube ich, unsere Cyber Week ab. Oder wurde sich noch irgendwas anderes gewünscht, was wir noch nicht gemacht haben? Mal gucken, ob die schon draußen sind. Eigentlich müssten sie. Nö, sind sie nicht. Dann mache ich nochmal Reload. Letztes Mal hat es geholfen. Diesmal nicht.
Nee, bei mir, ich sehe auch noch nichts.
Sekunde, dann gucke ich nochmal.
Und doch, es muss was passiert sein, weil es ist gerade von Aftermarket, hat sich die Farbe geändert.
Dann machen wir einen harten Reload hier.
Dann lass uns erstmal weitermachen. Futu.
Ja, Futu.
Ist ja, Futu, Robin Hood aus China, oder?
Genau, ein Hörer hat sich ein Update gewünscht zu Futu. Futu Bull und Mumu sind die Apps, die dahinter stehen. Das ist, wie du sagst, das Robin Hood aus China. Ich weiß noch, dass wir es damals nicht total super fanden. Deswegen haben wir es auch nicht in Cheat aufgenommen. Ich kann mal durch die letzten Earnings gehen. Die haben auch am 24. November, also vor 2 Wochen, reported. Die haben ihre Anzahl der zahlenden Kunden um 180%, also sehr schnell wachsend logischerweise, um 180% gesteigert. Die Assets under Management sind um 111, also haben sich grob verdoppelt auf Hongkong Dollar 424 Milliarden, das sind ungefähr 50, also 1 zu 8 ist der Kurs, glaube ich, sind ungefähr 50 Milliarden Dollar. Das Trading Volume ist nur um 33% gestiegen, also, das heißt, die Trading Aktivität ist nicht stark gestiegen, aber dann ist das Trading Volume ist 1,4 Trillionen in Hongkong Dollar. Bei Assets Under Management von 4,23 heißt es also, dass so 3,5 Mal das Geld gedreht wird. Immer noch im Jahr. So, und das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall eher Robin Hood als Smart Broker. Also schon eine sehr trading-affine Audience, wenn die 3-mal, 3,5 Mal im Jahr das Geld umdreht.
Dürfen die auch so Hebel nutzen?
Achso, genau, die Margin Balance ist um 150%. Also die Zahl, die am meisten gestiegen ist, deutlich schneller als das Handelsvolumen und die Assets under Management, ist die Margin Balance. Also das, was man für Securities Lending an Krediten aufnimmt. Das ist nämlich auf 31 Milliarden Hongkong-Dollar. Also bisschen unter 5. Ja, 5. Milliarden Dollar, also US-Dollar, gestiegen. Also es wächst sehr stark. Es ist relativ profitabel, 53% Net-Income-Marge. Also jeder zweite Hongkong-Dollar bleibt als Gewinn hängen. Das ist 58,5%, sogar wenn es adjustiert wird nach also nicht Gap-Zahlen. Das ist hoch profitabel. Allerdings muss man sagen, dass Trading hat einen sehr starken Operating Leverage. Das heißt, wenn viel gehandelt wird, dann wächst der Gewinn deutlich stärker als die Umsätze. Wenn es runtergeht, kannst du aber auch, funktioniert die Operating Leverage aber auch genauso umgekehrt. Also wenn jetzt sagen wir kriegen Crash, die Leute traden nicht mehr, dann kann man auch ganz schnell diese Marge schnell wieder wegschmelzen. Ich glaube, du hast es ist in Hongkong und damit unter chinesischem Einfluss, kannst ganz schnell eine Regulierung haben, logischerweise. Wenn Xi Jinping einfällt, dass die Leute faul werden und lieber Stocks traden, als arbeiten zu gehen, bin ich mir sicher, dass er das eine der ersten Companies sind, die leiden würden. Oder wenn Fintech allgemein reguliert wird. Es ist relativ fair bewertet, ich glaube mit 8x Sales, das ist nicht besonders teuer. Aber du hast erhebliche politische Risiken, das ist natürlich der Grund. Und ich weiß halt immer nicht, ob man dieses extra, also ja klar, die wachsen relativ schnell, aber muss man immer dieses extra Risiko eingehen und irgendwie Tinkoff TCS, XP in Brasilien oder Futu in Hongkong kaufen, um am Trading Boom zu partizipieren? Warum nicht ich glaube, bei unserem Broker-Vergleich mal fanden wir die Aktie von Flatex ganz gut. Sekunde. Die traden auf 6x Sales, sind natürlich viel sicherer. Also was heißt sicher, ne? Also das politische Risiko ist viel kleiner. Wachsen auch mit 130% im letzten Quartal. Also von den Wachstumszahlen stehen die sich um nichts nach, beziehungsweise bei den Revenues wächst Flatex sogar schneller. Ist nicht ganz so profitabel, also die haben keine 50% Profit-Margin, sondern 15%. Aber Risk-Return-Verhältnis finde ich dann bei einer Flatex oder Wall Street Online oder was man noch so machen, kannst irgendwie, ja, das sind wahrscheinlich die besten Titel. Oder Robinhood oder Coinbase. Also Coinbase ist ja kein Stock-Trading, aber ich würde ein bisschen in die konservativen, oder was man, wenn man das irgendwie mag und man will da auf den nächsten krassen Outperformer setzen, dann würde ich vielleicht wirklich ein Körbchen kaufen. Also dass du dann eben sowohl TCS als auch, also Tinkoff, der russische Robinhood, wenn du so möchtest, XP Inc. in Brasilien oder Südamerika und Futu vielleicht, also mir so ein Körbchen zusammenstelle, dass ich wieder ein bisschen diversifiziert bin. Da jetzt auf einen zu setzen und dann ausgerechnet Russland, China oder also Emerging Markets zu nehmen, das ist genau, was 2000 auch schon falsch lief. Das sind die ersten, die dann eingestürzt sind, wenn wirklich mal eine Krise kommt. Ich finde das unnötiges Risiko, und das Risiko ist, so günstig sind sie ja nicht bewertet, dass das gut abgegolten ist, dann finde ich relativ gesehen eine Flatex DEGIRO eigentlich risikoadjustiert, fairer bewertet, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, Futu, also sie wachsen krass, sie sind mega profitabel, sie sind nicht zu teuer. Das Risiko ist eben eher auf der politischen und Makroebene.
Was ist mit einer IG Group?
Die haben sich kaum bewegt. Daran erinnerst du mich, weil ich die mal gut fand irgendwann, weil ich dachte.
Ja, also als Jahres hier in meiner App habe ich zwei Sachen, die sind rot.
Ja, ich dachte,
da muss ich jeden Tag an dich denken. Das ist CrowdStrike und IG Group.
Ja, das war damals eine Wette, eine spekulative Wette. Ich habe bestimmt nicht gesagt, pack da 20% des Gelds rein, sondern das war eine spekulative Wette, dass die das 24-Hour-Trading für vielleicht ein Trade Republic, vielleicht ein Robinhood bauen könnten. Das ist aber ja jetzt nicht passiert. Dass die gar nicht gut mitperformen, ist aber schon auch komisch eigentlich. Mal schauen.
Ich warte ab. Ich bin ja nicht.
Die war aber nicht in den Jahrestop.
Doch. Ist drin. Die hast du noch reingezogen. Das war der Fehler. Ich hätte einfach nur meine Apple-Aktie halten sollen und nicht mehr Agora reinnehmen. Aber ja, das war die Nachzügler. Wenn man am Ende nochmal denkt, hier nochmal kurz
Ja, siehst du, das impulsive Handeln. Wir hätten einfach bei den gut durchdachten Top-Tipps bleiben sollen.
Das ist wirklich. So, wie sieht's mit wie heißen die?
Sentinel. Sekunde, ich guck mal, ob die jetzt Zahlen haben.
Ich glaube schon, weil es ist auf jeden Fall rot in After Hours.
Ah, jetzt der Webcast. Oh, lustig, wie langsam das hier kommt. Okay, jetzt sehe ich die Zahlen.
Erklär noch mal kurz, was die machen.
Security, also hast du gesagt. Auch Cyber Security letztlich. Zero Trust, bla bla. Automatische, maschinengesteuerte, datenbasierte Gefahrenabwehr im Internet. Das, was alle erzählen.
Sozusagen also CrowdStrike.
Die Unique Edge kann ich nicht so richtig erkennen. Das Produkt hat irgendwie einen cooleren Namen, aber sonst ist auch nicht mega Differenz. Ich glaube, die sind ja kürzlich erst an die Börse gegangen. Ich glaube,
vor ein paar Monaten ging schon ganz schön hoch und wieder runter.
Kick ja, Investierfall. Also Futubull übrigens nochmal. Also das muss man nochmal sagen. Ne? Wir haben in Folge 39 das letzte Mal über die gesprochen, über Futubull. Da fand ich es ja zu toll bewertet und überhaupt nicht gut. Und seitdem haben sie sich, glaube ich, gedrittelt oder so. Ne? Also das war, also ich sage das gar nicht, weil es so ein schlauer Call war, sondern vor dem Hintergrund sind sie jetzt natürlich viel fairer bewertet als damals. Also deswegen würde ich auch sagen, ich würde jetzt nicht stark davon abraten, reinzugehen. Ich glaube nur, dass man mit weniger Risiko ähnliche Renditen woanders holen kann. Aber damals, was zumindest richtig war, dass die damals zu kaufen, war mega blöd. Und die waren auch in vielen Fonds drin, glaube ich. Okay, jetzt schauen wir die Zahlen von SentinelOne an. Die haben das Kürzel S übrigens bekommen. Wie kann das denn noch frei gewesen sein? Einfach nur den Buchstaben S. Okay. Also Hintergrund kann ich schon mal sagen. Sentinel ist extrem schnell gewachsen in der Vergangenheit mit 120% im letzten Quartal, 121%, und hat aber auch riesige Verluste gemacht. Und das Gute ist, du sagst, sie sind im Minus. Das ist komisch, weil das Topline-Wachstum haben sie schon mal gehalten. Also sie wachsen mit 124%, leicht beschleunigt sogar. Und die Gross-Margin hat sich ausgeweitet. Auch eigentlich gut. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie ein Profitabilitätsproblem kommen. Ansonsten wundert mich, warum das Wachstum beschleunigt auf 128 sogar, sehe ich gerade. Gross Margin expanded von 59 auf 64 ist positiv. Die Kosten steigen eigentlich nicht deutlich stärker mit. Also Profitabilität scheint auch nicht das Problem zu sein. Die operative Marge ist trotzdem minus 120, also man verliert mehr als den Umsatz. Dafür wächst man aber mit 128% und das beschleunigt sich noch. Verlust pro Aktie ist von minus 85 auf minus 26 Cent, ein bisschen weniger geworden sogar. Der Operating Cashflow hat sich ausgeweitet, also man verliert noch mehr Geld, aber das ist wahrscheinlich schlau, weil man so schnell wächst, dann würde man ja weiter. Der Free Cashflow sieht sogar gut aus, der ist kleiner geworden. Damit ist auch die Rule of 40 deutlich verbessert worden, wenn der Free Cashflow steigt. Sie haben nicht viele Aktienoptionen rausgehauen. Also der Nettoverlust nach Nicht-Gap ist nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 71%. Also bei 56 Millionen Umsatz verliert man trotzdem noch 40 Millionen auf Nicht-Gap-Basis. Aber das ARA wächst gut eigentlich. Sekunde, ich schaue mal, um wie viel. Das müsste ja auch so in dem Jahr 130, genau. Die Kundenanzahl ist gewachsen. Das ist gut. Die großen Kunden wachsen. Die NRR hat sich verbessert von 129 auf 130 und ist damit sozusagen bei dem Ziel oder einem der besten. Also 130 ist eigentlich immer das, was man erreichen will. Und die Magic Number war vorher bei 82, ist jetzt bei Punkt 99. Was dann einer Payback-Periode von 1 entspricht, also im ersten Jahr des Marketing bezahlt ist. Von daher ist das, ich würde sagen, das sind gute Zahlen. Ich finde, das ist falsch, wenn die jetzt tiefrot sind, wie du sagst gerade.
Es ist auch nicht mehr so tiefrot, wie es eben war. Eben war es irgendwie minus 12%, jetzt ist es minus 5.
Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man irgendwie mit der Profitabilität nicht zufrieden ist, aber dass die Verluste machen, ist ja, also wenn, Das ist ja genau, was wir vorhin besprochen haben mit der Wagniskapitalsache. Wenn du jetzt 130% oder 128% gerade wachsen kannst, dann darfst du auch erhebliche Ausgaben in Marketing und R&D weiter tätigen. Es wäre sogar sträflich, das nicht zu tun. Das war viel problematischer in den letzten zwei Quartalen. Da war die Rule of 40 nämlich nur noch knapp über 20, weil man eben da nur 108% oder 120% gewachsen ist und trotzdem über sehr hohe Verluste gemacht hat. Das hat sich jetzt aber verbessert, weil der Free Cashflow dieses Quartal deutlich besser aussieht. Das ist wahrscheinlich auch ein saisonaler Effekt, obwohl, nee, letztes Jahr, ja. Also der Free Cashflow sieht sehr gut aus. Deswegen ist die Rule of 40 jetzt auch besser. Das heißt nicht, dass sie immer so gut bleiben wird bei 91. Aber es wäre schon schöner, wenn die nicht -120% Operating Margin haben. Aber wenn man mit 130% wachsen kann, und wie gesagt, also die eigentlichen Growth Metrics, die Magic Number, also die Sales Effizienz, sie sieht halt gut aus. Das heißt, es wäre jetzt dumm, auch bei Sales zu sparen. Also bei Sales und Marketing ist im Moment 80% des Umsatzes. Das ist schon viel. Aber wenn der Payback so gut ist, warum nicht? Also eigentlich machen die das richtig. Ich würde jetzt eher überlegen, ich muss jetzt natürlich einmal auf die Bewertung schauen. Ansonsten ist alles Quatsch, was ich sage. Na gut, 90 mal Sales, das ist natürlich sportlich. Es sind 12 Milliarden wert, obwohl sie gerade mal, Sekunde, Run Rate 170 Millionen Umsatz machen. Ja, also ein bisschen weniger als wahrscheinlich eher 60, 70 mal Sales. Aber ich finde, bei der Wachstumsgeschwindigkeit, ja, schon, also das ist natürlich jetzt auch die Aktie, die am meisten einbrechen würde, wenn die Zinsen sich verändern. Ne? Wenn du so schnell wächst und mega unprofitabel bist, dann trifft dich so ein Zinsszenario natürlich mit am meisten. Aber haben auch stark verloren. Die waren mal bei 75, sind jetzt auf 50 runter. Also haben sich um 30% vergünstigt. Ich finde es aber eigentlich, ist die Frage, ist so ein bisschen wie ein Snowflake. Du schwitzt dann halt bei jedem Earnings, ob die jetzt weiter mit 120% plus wachsen. Aber das sieht für mich so aus, als wenn die, also gerade weil sagen die Revenue-Akquise mit Sales halt gut und weil die NRR super ist auch und steigt. Ich würde sagen, alle Zahlen zeigen in die richtige Richtung und ich weiß nicht, warum die Aktie jetzt im Minus ist. Und die jetzt profitabel zu sein, wäre auch nicht gut gewesen, im Gegenteil. Die werden auch die Schätzung fürs Q4 relativ sicher outperformen. Die sind sehr konservativ. Ist natürlich teuer, ne? Aber klar, wenn das um mit 128% wächst zum Vorjahr, dann natürlich wird es teuer sein. Ich würde sagen, vielleicht nach CrowdStrike meine Zweitlieblings-Security-Aktie bisher. Aber halt hoch und profitabel.
Und du bist auch nicht drin, oder?
Ich bin nicht drin, nee. Aber dann würde ich jetzt ein Depot mit mehr als 10 Titeln aufbauen, wäre das vielleicht einen kleinen, den ich beimischen würde. Also die Wachstumsgeschwindigkeit ist schon krass. Und eigentlich weißt du, dass bei der Geschwindigkeit können die profitabel werden. Also du siehst schon im Ansatz ein Operating Leverage. Im Moment nutzen sie den natürlich nicht voll, weil sie immer noch mehr Gas geben im Marketing auch. Wobei Marketing, also so gut sie haben, sie es gar nicht gesteigert, das Marketing. Aber finde da jetzt nicht viel zu nörgeln. Ich gucke jetzt nochmal auf die Zahlen, aber ich finde es nicht richtig, die jetzt gerade abzustrafen von allen Aktien jetzt ausgerechnet, die -12%, ja, Ei auf dem Dach oder was? Nö, finde ich doof. Da würde ich sagen, die steht nach den nächsten Earnings höher.
Okay, notiert. Dann, ich sehe gerade in unserer Discord-Community, also falls ihr dazukommen wollt, doppelgänger.io/Discord, hat gerade jemand geschrieben, also da gibt es einen Channel, der heißt Aktien, da wurde viel rumdiskutiert, als alles rot war. Jetzt, heute kann man gucken, ist eigentlich alles grün. Und jemand schreibt, er findet es fast spannender zu schauen, was heute nicht gestiegen ist. Und spricht DocuSign an. Was ist denn da los? Wieso ist DocuSign jetzt nicht auch wieder +6, +10, +12%?
Ja, das haben wir in der letzten Folge angedeutet, weil die sozusagen in der letzten Earnings-Woche tatsächlich die sind, die am ehesten wirklich nicht so gute Zahlen oder auch kann man ruhig schlechte Zahlen nennen, präsentiert haben. Bei allen anderen war es eine Korrektur, die dann jetzt, wo jetzt auch die eine Gegenreaktion erfolgt, also dass Leute sich jetzt freuen, dass sie die Aktien mal günstiger kaufen können. Deswegen steigen die Kurse jetzt sozusagen in der breiten Masse wieder. Aber DocuSign, da hat man jetzt nicht das Verlangen, sofort wieder nachzukaufen wahrscheinlich. Ich glaube, langfristig sind die Aussichten für das Unternehmen eigentlich gut. Das hat mir auch letztes Mal gesagt. Aber die Zahlen waren jetzt einfach nicht wirklich gut. Wer sich aber gerade stark auflädt mit DocuSign, ist auch Cathie Wood wieder. Die hat für über 100 Millionen DocuSign-Anteile gekauft und kauft da jetzt voll in die sozusagen blutige Schneide hinein.
Ach, deswegen erzählt gerade jeder, dass das ein gutes Investment wäre.
Wahrscheinlich, ja. Also das jetzt blind gutes Investment zu nennen, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, langfristig sind die Aussichten für den Markt gut und DocuSign ist eigentlich sozusagen das anerkannte Produkt, was die meisten nutzen. Rein auf dem Papier waren die letzten Zahlen eben einfach nicht gut. Die Rule of 40 ist gesunken und DocuSign ist eben auch zu hoch bewertet. Also die Rule of 40 ist immer noch 62, das ist ja gar nicht schlecht. Aber die NRR ist runtergegangen, die Sales-Effizienz ist runtergegangen, die Billings sind das erste Mal gesunken. Das zeigt alles nicht in die richtige Richtung. Und dafür sind sie eben zu teuer und deswegen verstehe ich auch, jetzt haben sie sich deutlich verbilligt, die sind ja 40% an dem Tag noch runtergegangen. Deswegen ist das ein bisschen angepasst. Aber das Momentum haben die jetzt erstmal verloren, dass sofort wieder Leute sich einkaufen und denken, das ist jetzt der beste Zug, wo man gerade raufspringen kann. Das ist halt weg. Deswegen wundert es mir jetzt nicht, dass sie nicht sofort wieder mit hochspringen eigentlich.
Und die restliche Woche, so viel Earnings ist jetzt gar nicht mehr dieses Jahr, oder? Wir haben UiPath am Mittwoch.
Das wird spannend. Da können wir vielleicht Preview machen. Sekunde. Path ist im Sheet, Kürzel Path. Hatte ein sehr schlechtes Vorquartal. Wachstum ist, die haben ja IPO mit über 80% Wachstum gemacht, sind jetzt auf 40% runter. Ich glaube, wir hatten damals beim IPO gesagt, dass es sehr danach aussieht, als hätten die sich ein hübsches Quartal gemacht mit Kosteneinsparungen und richtig Gas geben im Sales zuvor. Und das scheint richtig gewesen zu sein, die Einschätzung, weil die Verluste weiten sich aus. Operating Loss ist hoch auf 100 Millionen bei 200 Millionen Umsatz. Rund, ist alles Pi mal Daumen so ein bisschen.
Moment, die Earnings sind doch erst am Mittwoch.
Ja, ich rede auch nur über das letzte Quartal, also das davor. Das war schon sehr enttäuschend. Ich glaube, das hatten wir damals gar nicht besprochen. Und die Frage ist, ob das jetzt sozusagen weitergeht. Und die haben ordentlich verloren, glaube ich, seit Sekunde. War mal auf 80 am Höhepunkt, ist jetzt nur noch 46 wert. Ist auch eine Position im 10x DNA-Fonds. Da erkennt man den Wert, den wir alle nicht sehen. Ich bin, also das... Die wird schon funktionieren, die Company, mit der Zeit. Aber die Wachstumszahlen sehen nicht super, super gut aus, finde ich. Die Pubertät, also es Rule of 40 ist runter auf unter 40. Also sie haben keinen Cash generiert dieses Quartal, das letzte Quartal, und sind nur noch mit 40% gewachsen, während sie sozusagen sowohl negativ sind, was Cash angeht, als auch Buchgewinn oder Verlust. Sieht nicht gut aus. Wenn die noch langsamer wachsen, dann wird es da zu einer weiteren Multiple-Anpassung kommen. Also die müssen deutlich über 40% wieder wachsen. Ansonsten, das Vergleichsquartal wird ein bisschen einfacher. Ich würde sagen, die Zahlen wären eher negativ, ehrlich gesagt.
Aber die sind im April, haben die ein IPO gemacht, seitdem fast minus 32%.
Ja, aber wir können noch weiter runter. Was kosten die? Sekunde.
46.
47. Ja, nicht pro Stück. Aber Umsatzmultiple ist 30. Ist noch viel zu teuer. Die werden weiter verdroschen.
Sind also 24 Milliarden wert.
Ja, ist zu teuer. Also ich sehe jetzt bei Yahoo, Sekunde, also 23 Milliarden, ich gucke sie jetzt, Yahoo ist immer so komisch, 700 Millionen, 750 Millionen Umsatz letzten 12 Monate, das ist ja 30 mal Sales. Ich finde das zu teuer, dafür so viel langsam die wachsen. Also falls das Wachstum jetzt bei 40 oder niedriger bleibt, wenn sie wieder auf die alten 64 oder gar 80 hochkommen, dann ist alles gut, aber das können sie meiner Meinung nach nicht schaffen mit den gleichen Marketingausgaben. Sekunde, wie sie... Ja, wird schwer. Nee, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Ich finde die auch zu teuer.
Was machen wir bei Folge 100? Irgendwelche Partys? Wir könnten beispielsweise mal Weber Earnings noch angucken. Mal was ganz anderes.
Ja, die Landmann. Wir können Weber mit Landmann, aber die Landmann-Zahlen, kennen Sie Landmann? Das ist die Grillmarke von Social Chain, die sich schon nach der Bewertung von Weber sehend, laut Einlassung der Geschäftsführung. Was machen wir mit Folge 100?
Vielleicht tanze ich schon im Metaverse, wer weiß das schon.
Ja, denk dir mal noch was auf, was Lustiges für Folge 100. Können wir den Jahresrückblick nicht schon vorziehen? Und dann machen wir Silvester sozusagen den, damit das nicht alles in eine Sendung kommt, machen wir in Folge 100 den Jahresrückblick. Und Silvester sagen wir dann, was wir für das nächste Jahr
picken. Ich glaube, bis dahin, also ich würde eher sagen, um Silvester und Weihnachten ist die Newsflaute. Da brauchen wir den Jahresrückblick mehr als jetzt am Freitag.
Na gut. Dann, was machen wir denn? Wir fragen die Community, was wir zur 100. Folge machen sollten.
Top, Pip.
Selber denken? Dazu hat man doch eine Community.
Ich wünsche
nicht jeder eine Community und Weihnachtsfeier haben.
Ja, man munkelt, man kopiert unsere Idee jetzt schon. Was denkst du, wie viele Leute kommen?
Das ist die höchste Form der Anerkennung. Wie viele kommen?
Ja.
Ja, das muss ich dann schauen, welche Zoom-Lizenz ich kaufen muss.
Wie ist das jetzt bei Zoom? Also wenn wir jetzt, kann man bei Zoom sagen, das sind die 2, 3, 4, 5 Leute, die auf der Bühne sind? Oder also kann man da so Regeln geben dann?
Ne, du kannst einfach über den Chat Fragen stellen. Interaktiv wird schwer bei der Anzahl der Teilnehmer, glaube ich. Also das können wir ja vorher testen. Ich teste das
vielleicht
vorher.
Laden wir einfach alle wieder Clubhouse runter.
Na. Ja.
Nein, oder? Wir machen es
per Video. Aber Clubhouse ist ja auch bei 5000 dicht. Vielleicht haben sie es inzwischen erweitert.
Ja, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall schon
vielleicht auf die Party. Vielleicht machen wir Twitter Space. Ach nee, Twitter-Account haben gar nicht alle. Aber Clubhouse-Account haben auch nicht alle. Nee, du findest schon noch was. Und wenn nicht, habe ich ein Backup.
Ich habe auf jeden Fall eine Idee. Ich verlasse mich auf dein Backup auf jeden Fall. Das wird schon klappen.
Nee, du findest...
Ich habe schon was
Besseres. Plattformverantwortung übernommen.
Ja, machen wir schon. Also, Pip, schön.
Bitte nichts mit irgendwelchen Nike-Turnschuhen oder Avataren.
Also, ich tauche mal wieder ab ins Metaverse.
Das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist wahrscheinlich dein Viech schon geschlüpft, dein NFT-Viech.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst am Wochenende. Nee. Leider nicht.
So geil, dass du nicht mal weißt, wann das kommt. Ey, du hast $12,000 dafür ausgegeben.
Na, also, ich habe 2,7 ETH dafür ausgegeben. So, das sind jetzt weniger als vorher, aber das ETH sind...
Kauf dir auch noch einen Tesla. Weißt du auch nicht, wann das irgendwann Robotaxi wird.
Glaube ich nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich finde...
Aber der Tesla verdient Geld für dich. Das braucht doch jeder. Das ist passives Einkommen.
Ja, ich glaube, das Ding verdient mehr Geld für mich.
Aber vielleicht eher als der Tesla. Das stimmt auch wieder.
Ja, wir werden es sehen. Man sollte sich auf jeden Fall keine Sorgen um mich machen.
Wie findest du Elon Musk's neue Frisur?
Hat er sich die Haare selbst geschnitten oder was?
Hast du noch nicht gesehen? Der war jetzt ja ein paar Mal in Berlin und hat sofort so einen Undercut sich besorgt.
Echt? Ja, vielleicht könntest du das machen. Also ich komme zur Weihnachtsparty mit meinem Viech und du mit dem Undercut.
Ich glaube nicht, dass ich das für eine gute Idee halte. Ich würde sagen, wir beenden das mal hier und sehen uns dann am Wochenende. Bis dann.
Bis dann. Ciao.